Hallo und herzlich willkommen beim Darmtalk, dein Podcast zu Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa, präsentiert von der Initiative CD Kompass. Mein Name ist Claudia Fuchs und ich bin Projektleiterin der Selbsthilfeplattform CD Kompass. Der CD Kompass ist eine Initiative der ÖMCCV, der österreichischen Morbus Crohn Colitis Ulcerosa Vereinigung. Aktuelles aus der Welt der Forschung und Wissenschaft, aber auch Geschichten und Erfahrungen von CD-Betroffenen im Alltag mit Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa sind unsere Themenschwerpunkte hier im Podcast. Expertinnen und Experten aus vielen Bereichen der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen stehen uns hier im Darmtalk als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung. Und das Ganze unter dem Motto offen, ehrlich und ohne Tabus rund um die Erkrankung. Schön, dass ihr uns hört. Heute ist der Darmtalk an der Medizinischen Universitätsklinik im AKH Wien zu Gast. Unser heutiger Gesprächspartner ist Dr. Philipp Schreiner. Dr. Schreiner ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin im AKH Wien im Bereich der Gastroenterologie und Hepatologie tätig. Die eosinophile Ösophagitis, kurz EOE genannt, ist dabei eines seiner Spezialgebiete. Doch was ist EOE eigentlich? Die EOE ist eine spezielle Form einer Nahrungsmittelallergie und wird umgangssprachlich auch als Ekzem der Speiseröhre bezeichnet. Bei dieser Erkrankung kommt es zu einer Entzündung der Speiseröhre. Diese Entzündung führt zu einer Schwellung und in späteren Stadien auch zu einer Vernarbung der Speiseröhre. Die meisten Erwachsenen mit einer EOE haben Schwierigkeiten beim Schlucken. Sie haben oft das Gefühl, dass das Essen langsam nach unten rutscht oder sogar stecken bleibt. Das ist dann eine Akutsituation, welche von Betroffenen als sehr unangenehm empfunden wird. Vor allem, wenn man die Ursache dafür nicht kennt bzw. die Diagnose EOE noch nicht erhalten hat, kann man dieses Steckenbleiben der Nahrung nicht zuordnen und dann auch schon mal in Panik verfallen. Herr Dr. Schreiner wird uns heute einige Fragen zum Thema eosinophile Ösophagitis beantworten, wird uns erklären, warum es sich bei dieser Erkrankung genau handelt, wer davon betroffen ist und welche Therapiemöglichkeiten es dafür gibt. Wir wünschen euch gute Unterhaltung. Herr Dr. Schreiner, worum handelt es sich bei EOE und wie äußert sich diese Erkrankung?
Sie haben das vorher schon sehr schön erklärt. Also die EOE, das ist eine Abkürzung für eosinophile Ösophagitis, also ein klassischer Zungenbrecher. Das heißt nichts anderes, die Ösophagitis heißt die Entzündung der Speiseröhre und diese Eosinophilen sind eine spezielle Entzündungszellart. Und diese Eosinophilen, die sieht man sonst eben normalerweise nicht in der Speiseröhre und bei dieser Erkrankung sind diese Eosinophilen erhöht. Und jetzt, wie kommt es dazu? Und das haben Sie vorhin wunderschön gesagt, man nennt es auch das Ekzem oder sagen wir das Asthma der Speiseröhre. Und man kann es auch als eine Art Nahrungsmittelallergie benennen. Und die meisten Allergene, die eben verantwortlich sind für diese Entzündung, finden wir in mehreren Speisen. Es können auch bei wenigen Prozent der Patienten können es auch Pollen sein, die diese Allergene sind und diese Entzündung verursachen.
Und gibt es eine Tendenz, wer besonders häufig davon betroffen ist?
Ja, das gibt es. Die meisten Patienten sind Männer. Es gibt also ein Ungleichgewicht in dieser Erkrankung. Männer sind dreimal so häufig betroffen wie Frauen. Die meisten Patienten sind so zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Nichtsdestotrotz, es gibt es auch bei Kindern und es gibt auch Patienten, die 80, 90 sein können. Meistens ist aber die Erstmanifestation so um das 30. Lebensalter um. Zusätzlich haben die meisten von diesen Patienten mit einer EOE eine andere atopische Erkrankung. Jetzt, was sind atopische Erkrankungen? Das sind zum Beispiel sind es eben auch Ekzeme der Haut, ein Asthma bronchialis, ein klassisches allergisches Asthma. Dann ganz klassisch, viele Patienten haben auch Heuschnupfen und das sind insgesamt 80% der Patienten, die sonst eben noch so eine allergische Erkrankung haben.
Das heißt, die Erkrankung kommt oft nicht alleine, sondern ist von anderen Erkrankungen begleitet.
Genau, also die Erkrankung geht häufig auch mit solchen allergischen Erkrankungen einher, weil man muss einfach wissen, zum Beispiel Heuschnupfen ist einfach unglaublich häufig und wird eigentlich nicht groß als Krankheit angesehen. Also auch ein einfaches Asthma wird häufig jetzt auch nicht so als schlimm empfunden, dass die meisten Patienten das jetzt nicht im Vordergrund sehen und nicht an diese Erkrankung denken.
Was sind jetzt eigentlich die klassischen Symptome so einer Erkrankung? Sind es bloß die Probleme beim Schlucken, dass man halt Nahrung nicht schlucken kann, oder gibt es auch andere Symptome, die vielleicht auf diese Erkrankung hinweisen?
Also das ganz klassische Symptom bei einem Erwachsenen ist eben die sogenannte Dysphagie, das heißt Schluckbeschwerden. Und das haben Sie am Anfang auch wunderschön gesagt, das ist eigentlich ein langsames Runterwandern der Ernährung, also des Nahrungsmittels. Jetzt muss man wissen, man hört im Alltag häufig, naja, iss nicht so schnell, schling nicht. Das ist nicht ganz korrekt. Unsere Speiseröhre ist eigentlich so aufgebaut wie die Speiseröhre des Hundes. Und wenn Sie einem Hund zuschauen, wie der ist eher am Fressen als am Essen und der schlingt auch. Also der nimmt sich gerne einen großen Bissen und schlingt den runter. Und die menschliche Speiseröhre sollte das eigentlich auch hinkriegen. Ich sage jetzt nicht, dass das gesund ist, weil dann liegt natürlich einfach ein Riesenbrocken im Magen. Aber ich sage nur, normalerweise sollten Sie schlingen können. Und das ist so das ganz klassische Symptom, dass diese Patienten, man muss auch wissen, der Mensch adaptiert natürlich unglaublich gut. Der kann diese Krankheit lange herauszögern, also zumindest die Symptome, die Krankheit hat er schon. Aber indem er einfach sehr gut kaut, jedes Mal zum Essen viel Trinken dabei hat, nachtrinkt zum Essen und mit dem Wasser das runterspült. Aber man muss wissen, das ist nicht ganz normal. Also normalerweise sollte man schlingen können. Und sobald etwas ein bisschen stecken bleibt, ist das nicht ganz normal und sollte abgeklärt werden. Das ist das Hauptsymptom beim Erwachsenen. Es gibt auch atypische Symptome, wie zum Beispiel leichte Schmerzen beim Schlucken, das heißt Odynophagie. Das ist aber jetzt nicht ganz klassisch für die EOE, aber gibt immer wieder Fälle. Es gibt Fälle, das haben wir gesehen auch in der Schweiz, das ist ein Patient, der eigentlich ein Halbprofisportler war und beim Rennen immer wieder über thorakale Schmerzen, also im Brustbereich, geklagt hat. Da hat man das Herz natürlich auf den Kopf gestellt und geschaut, ob er nicht irgendwas auf dem Herzen hat. Und schlussendlich war es doch eine eosinophile Ösophagitis und seit einer Therapie ist er jetzt eigentlich beschwerdefrei. Das ist natürlich auch sehr atypisch, muss man ganz klar sagen, aber es gibt atypische Befunde. Bei Kindern muss man auch wissen, ein dreijähriges Kind sagt nicht, Papa, Mama, ich kann nicht so gut schlucken, es wandert nicht wirklich schön runter, sondern Kinder haben häufig Bauchschmerzen oder haben eine Gedeihstörung und die EOE äußert sich auch häufig mit Erbrechen. Und ich glaube auch deshalb bei Kleinkindern mit atypischen Beschwerden im oberen Gastrointestinaltrakt sollte man an diese EOE denken.
Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt in so einer Situation ist, dass man den Nahrungsbrei nicht schlucken kann und vielleicht das erste Mal in so einer Akutsituation ist, dass man dann auch unter anderem panisch wird als Patient. Vor allem hat man ja vermutlich die Diagnose noch nicht zu dieser Erkrankung. Das heißt, er tritt jetzt einmal auf. Was kann ich tun in so einer Situation, wenn mir so etwas zu Hause oder wo auch immer beim Essen passiert?
Das ist eine gute Frage, die aber leider nicht ganz einfach zu beantworten ist. Also es ist so, zuerst einmal muss man sich ja Ruhe bewahren. Also das ist ja ein Problem dann in der Speiseröhre und nicht in der Luftröhre. Also atmen sollte eigentlich gut gehen. Jetzt ist so, bei den meisten Fällen dauert das ein bisschen und irgendwann wandert das schon runter. Man kann versuchen, ein bisschen Wasser zu trinken. Es gibt so rein kleinere Daten und Hinweise, dass kohlensäurehaltige Getränke dann nützen können, dass das eher runterwandert. Aber es gibt nicht so viele gute Techniken, was man machen kann, wenn es wirklich komplett stecken bleibt. Jetzt, es gibt Leute, die versuchen, das heraufzuwürgen. Als Arzt kann man das jetzt nicht wirklich empfehlen, also auch ein Erbrechen zu induzieren, sodass es wirklich oben alles rauskommt. Das sollte man wahrscheinlich eher nicht tun. Ich weiß aber von meinen Patienten, dass das sehr viele eigentlich dann eben doch so machen. Empfehlen kann man das nicht, weil man muss natürlich wissen, wenn man einen hohen Druck aufbaut dann mit diesem Erbrechen, kann das natürlich zu einer Perforation, also zu einem Loch führen. Ich möchte jetzt Ihnen aber hier überhaupt keine Angst machen. Ich sage nur, das sind natürlich ganz, ganz seltene Fälle. In den allermeisten Fällen geht das schon runter. Nur ist es natürlich, wie Sie auch gesagt haben, im sozialen Alltag ein Problem, wenn Sie mitten in einem, im Restaurant sind und dann da herumwürgen müssen und ganz viel trinken müssen und dann kommt das Wasser oben wieder raus, ist das natürlich alles nicht lustig. Und ich sage meinen Patienten immer, also man kann das versuchen, die meisten Patienten haben ein unglaublich gutes Gespür und spüren, ob jetzt der Zeitpunkt kommt, schon ziemlich früh, dass man eben doch in ein Spital muss und das schlussendlich dann endoskopisch entfernen muss, also wie mit einer Magenspiegelung. Und das gibt's natürlich immer wieder. Also bei der EOE gibt's nicht viele Notfallsituationen. Das ist jetzt auch meistens nicht irgendwie ein Lebensproblematiker-Notfall, aber es ist zumindest ein Notfall, wo man eben ins Spital muss und das herausholen muss. Das sind wenige Prozente, aber das gibt's. Und ich glaube, das muss man wissen. Und ich sage immer, wenn es dann nach einer Stunde immer noch nicht runtergewandert ist, dann kommt bestimmt der Zeitpunkt, wo man sich Richtung Notfallstation bewegen sollte.
Kann man die Erkrankung heilen, beziehungsweise gibt es eine Therapie, die quasi die Beschwerden lindert und die Symptome lindert oder auch gänzlich die Speiseröhre zum Abheilen bringt?
Das ist eine wichtige Frage. Also heilen kann man die Krankheit nicht, aber man kann sie therapieren. Und da möchte ich schon vorausschicken, und deshalb ist es wichtig, dass man das nochmals betont, dass auch eine Therapie keine Heilung ist und dass eigentlich die Patienten eine Dauertherapie brauchen. Ähnlich wie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Eine Therapie ist in den allermeisten Fällen notwendig und eben über eine längere Zeit. Jetzt, wie kann man das therapieren? Da gibt es die 3Ds. Die 3Ds stehen für Dilation, Drugs and Diet. Und die Dilation ist eine Dilatation, eine Aufweitung der Speiseröhre. Jetzt können Sie sich vorstellen, das ist natürlich sehr mechanisches Denken und macht überhaupt nichts mit dieser Entzündung. Die bleibt genau gleich und diese Dilation, also dieses erste D, wird eigentlich nur gebraucht zusätzlich zu einer anderen Therapie, die die Entzündung angeht und wird angewendet, wenn ein Patient zum Beispiel Vernarbungen hat. Das zweite D ist eben die Diet, also die Diät. Jetzt habe ich Ihnen am Anfang gesagt, das ist eine Form einer Nahrungsmittelallergie. Und wir wissen aus einer Studie von knapp 20 Jahren, dass diese Erkrankung, ein bisschen mehr als 20 Jahren, wenn man Kindern eine sogenannte, wie eine Astronautennahrung gibt, kriegt man 80% entzündungsfrei. Also immerhin 80% ist eine hohe Zahl, das heißt aber umgekehrt 20% war es eben nicht die Ernährung, vielleicht sind es die Pollen oder die haben das nicht wirklich durchgeführt, diese Ernährung. Aber sie kriegen mit so einer Astronautenernährung diese Entzündung im Griff. Das Problem ist nur, das ist so nicht schmackhaft, dass das eigentlich niemand macht im Alltag. Und wie gesagt, das ist ja eine Dauertherapie und das ist nicht möglich, das dauernd einzunehmen. Und deshalb hat man früher eine sogenannte Six-Food-Eliminationsdiät empfohlen. Die wird immer noch mehr oder weniger empfohlen. Da lässt man 6 häufige Allergene weg. Und das wären Milch, das ist vor allem die Kuhmilch, das sind Weizen, das ist Soja, Nüsse, Meeresfrüchte und Eier. Und wenn man diese 6 Dinge weglässt, zumindest in den ersten Studien hatten sie eine Chance von etwa 60-70%, dass sie entzündungsfrei waren. Jetzt muss ich aber gleich erzählen, es gibt jetzt eine neue Studie vom letzten Jahr, das ist wahrscheinlich die größte Studie, die hat das verglichen, diese 6 Dinge mit dem häufigsten, einfach nur mit einem, und das ist die Kuhmilch, oder sagen wir eben die tierischen Milchprodukte, es ist meistens die Kuh, aber blöderweise hat die Kuh eine Kreuzallergie meistens mit der Ziege und dem Schaf, deshalb sollte man das am Anfang auch weglassen. Und diese Studie hat gezeigt, dass wenn man die 2 Arten vergleicht, also diese Six-Food und diese One-Food-Eliminations-Diät, also nur tierische Milchprodukte weglassen, dann waren die in dieser Studie zumindest genau gleich gut und hatten eine Effektivität von knapp 40%. Das ist nicht so viel, ist aber auch nicht so wenig. Man kann das nicht testen. Es gibt viele Testungen, das kennen Sie vielleicht. Es gibt so Prick- und Patch-Teste, das sind so Hauttestungen, Allergentestungen. Es gibt auch Testungen, die im Blut gemacht werden können. Die korrelieren leider alle nicht mit der EOE. Also Sie können nicht herausfinden mit diesen Tests, welches Allergen verantwortlich ist für die Entzündung. Also wenn man eine Diät machen möchte, dann muss man einfach einmal ein paar Wochen auf, sagen wir jetzt eben, tierische Milchprodukte komplett verzichten und muss nach 6 bis 12 Wochen das endoskopisch kontrollieren, ob die Entzündung auch weg ist. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner Erfahrung her ist das natürlich die gescheiteste Therapieoption, weil es eben das Grundproblem angeht. Aber es ist leider auch eine der schwierigsten, weil tierische Milchprodukte wegzulassen, also ich als Schweizer könnte es nicht, dann lassen es nämlich Käse weg, lassen Schokolade weg, außer es ist über 80%, aber wer will schon die ganze Zeit 90%ige Schokolade essen? Es ist im Alltag nicht ganz einfach und mit die mehreren 100 EOE-Patienten, die ich betreut habe, also die das wirklich durchgezogen haben, die kann ich an einer Hand abzählen und die Hälfte von denen war meistens auch ein bisschen entzündet. Und dann gibt es noch das dritte D, also das sind die Drugs, also einfach Medikamente. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine sind die Protonenpumpenhemmen, also im umgangssprachlich gesagt Magenschütze. Die haben eine Effektivität von etwa 50%. Dann gibt es topische Kortikosteroide, da haben wir immer gleich alle Angst, weil eben das Wort Kortikosteroide drin vorkommt, aber die sind topisch wirksam, das heißt lokal wirksam, das müssen Sie sich vorstellen wie eine Creme, die man auf der Haut auftragen könnte, aber eben in der Speiseröhre wirkt. Die haben zumindest das einzige zugelassene Medikament, das hat eine Effektivität von etwa 90%. Und dann gibt es noch ganz neu, gibt es zumindest jetzt ein Biologikum. Es werden wahrscheinlich mehrere Biologika auf den Markt kommen, die auch eine sehr hohe Effektivität haben. Man jetzt aber schlecht vergleichen kann mit den anderen Medikamenten, weil bei diesen Biologika, die ausgetestet wurden, die hatten alle die anderen Medikamente auch schon und waren eine sehr refraktäre Gruppe.
Muss ich mein ganzes Leben in Behandlung sein?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Moment ist die klare Antwort ja, müssen Sie, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also wir haben Studien auch gemacht in der Schweiz, wo man versucht hat, diese Patienten, die eine komplett in Remission waren, das heißt, die hatten klinisch keine Beschwerden, sie hatten endoskopisch keine Entzündung und sie hatten auch in der Histologie keine Entzündung, die hat man abgesetzt, die Therapie, und geschaut, was passiert. Und über 80% der Fälle hatte in wenigen Wochen wieder klinische Symptome. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele sogar in der Histologie, also in den Biopsieentnahmen eine Entzündung hatten, wahrscheinlich noch mehr. Aber auch große Kollektive bei den Kindern sehen, dass eigentlich um die 1% im Verlauf diese EOE nicht mehr hat. Das heißt, die meisten Patienten werden diese EOE, das ist und bleibt eine Allergie, haben und braucht eine gewisse Therapie, wenn auch als Erhaltungstherapie wahrscheinlich mit irgendeinem Medikament, das ich Ihnen gesagt habe, in einer niedrigen Dosierung. Und was auch noch wichtig ist, ist zu verstehen, dass nicht nur eine Therapie notwendig ist, sondern auch regelmäßige Kontrollen, weil das ist wichtig zu verstehen, weil die Symptome korrelieren nur so mittelmäßig mit dem endoskopischen Bild und der Entzündung. Und es gibt Patienten, die haben nicht viel Symptome, aber haben noch eine Entzündung. Und es gibt auch das Gegenteil, also keine Entzündung und eben Symptome. Das ist häufig dann eben, wahrscheinlich sind das Narbenbildungen. Und deshalb sollte man das auch endoskopisch kontrollieren.
Stichwort Narbenbildung, wenn ich es jetzt vergleiche mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wo es ja teilweise auch zu so massiven Engstellen, entzündlich vernarbten Engstellen im Darm kommt, dass man operieren muss oder Teile des Darms entfernen muss. Gilt das dann auch für die Speiseröhre in so einem Fall?
Nein, das gilt nicht für die Speiseröhre. Das Problem, den Ösophagus zu operieren, ich bin nicht Chirurge, aber das ist mit einer sehr, sehr, sehr hohen Komplikationsrate verbunden. Und also eine Ösophagektomie, also diese Entfernung der Speiseröhre, das wird natürlich nicht gemacht, das ist eine Riesenoperation. Nichtsdestotrotz, was macht man, wenn man so Narben hat? Das gibt's natürlich, dann muss man das eben aufdehnen. Sie müssen wissen, die normale Speiseröhre hat etwa einen Durchmesser von 2 bis 2,5 cm. Und alles, was etwa 16 mm und tiefer ist, macht mit hoher Wahrscheinlichkeit Symptome. Das ist so ein bisschen ein Cut-off, wo wir sagen, wir versuchen, das aufzudehnen, manchmal auch in mehreren Endoskopie-Sessions, dass wir einfach schlussendlich ein Zieldurchmesser von mindestens 16 mm erreichen möchten.
Das heißt, zusammengefasst, betroffene Patientinnen und Patienten haben die Möglichkeiten zum einen, dass man die Speiseröhre entsprechend aufdehnt, dass man durch eine entsprechende Diät versucht, die Beschwerden einzudämmen oder quasi die Symptomatik beim Schopf zu packen, die Ursache ein bisschen anzugehen. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch darauf verlassen, dass es moderne Therapien gibt, die einfach einen normalen Alltag mit dieser Erkrankung ermöglichen sollten.
Genau, ich glaube, das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Ich sage auch immer, es gibt drei Gründe, das zu therapieren und eben dauerhaft zu therapieren. Das eine ist eben die Verhinderung dieser Narbenbildung. Das zweite ist, die Lebensqualität sollte man verbessern. Ich muss sagen, die Österreicher sind ziemlich hart im Nehmen, wenn man das mit den Schweizern vergleicht. Zumindest, wenn man mit den Patienten spricht, die finden das alle nicht so schlimm, dass das ist nicht so runterwandert. Aber man muss schon sagen, es gibt doch Leute, die, das gibt es auch schön in den Studien, wird gezeigt, dass die Lebensqualität bei dieser Erkrankung doch auch gemindert sein kann, weil einfach Essen in unserem Alltag ein wichtiger Bestandteil ist, also das ist was sehr Soziales. Und wenn man natürlich bei jedem Restaurantgang Angst hat, dass was stecken bleibt und dann heraufwürgen muss, ist es nicht lustig und mit einer verminderten Lebensqualität assoziiert. Und deshalb versucht man, diese Therapie, das ist so der zweite Grund, zu machen, dass eben die Lebensqualität gebessert wird. Und das dritte ist natürlich, das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Impaktierungen, also dieses komplette Steckenbleiben zu verhindern, wo man dann sogar auf eine Notfallstation gehen muss. Wenn das in Österreich passiert, ist das jetzt nicht so schlimm. Aber stellen Sie sich vor, das passiert im Flugzeug und irgendwo im Urlaub in den Malediven oder in Thailand oder auf der Safari, dann ist das nicht so lustig, dann dort einen Gastroenterologen zu finden oder einen Endoskopiker, der das dann herauspopelt. Und auch noch ganz, ganz wichtig zu bemerken ist, diese Krankheit, wie wir das bisher verstehen, macht keinen Krebs. Also obwohl, wenn dort eine Entzündung vorhanden ist, führt das nicht zu Speiseröhrekrebs. Das ist so der Wissensstand von heute.
Eine wichtige Info zum Schluss. Jetzt noch meine allerletzte Frage. Wie viele Personen sind ungefähr in Österreich betroffen von so einer Erkrankung? Wissen Sie das?
Ja, es sind so circa 4.000 bis 8.000 Personen wahrscheinlich betroffen, wobei eben die Dunkelziffer sehr hoch ist. Also wir wissen aus Daten Schweiz und in den USA ähnliches Verhaltensmuster von den Menschen, dass etwa einer von 2.000 bis einer zu 1.000 Personen in der Bevölkerung betroffen ist. Wir wissen aber auch, dass eben die Dunkelziffer hoch ist und dass eine sogenannte Diagnoseverzögerung von etwa 4 bis 5 Jahren besteht und dass ein Drittel unserer Patienten erst nach 10 Jahren von Symptome bis Diagnosedauer eine Diagnose erhält, also über 10 Jahre ein Drittel von diesen Patienten. Das ist doch sehr lange.
Herr Dr. Schreiner, vielen Dank für das Gespräch, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wenn Schlucken zum Problem wird, die eosinophile Ösophagitis könnte die Ursache sein. Alle Infos zum Thema findet ihr auch bei uns auf der Website im Bereich Dein Wissen. Außerdem findet ihr in den Shownotes den Link zur Praxis von Dr. Philipp Schreiner. Wir hoffen, ihr konntet heute viele wichtige Informationen für euch mitnehmen und wir freuen uns schon auf demnächst hier im Darmtalk.